Und da Sie jetzt die Plätze wechseln werden, bitte ich Sie nicht nur dies zügig, sondern möglichst auch geräuscharm zu vollziehen. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anpassung des 12. und des 14. Buches Sozialgesetzbuch und weiterer Gesetze. Sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Lebensleistung anerkennen, Vermögensfreibetrag bei Sozialhilfe und Bürgergeld angleichen und Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Schlechterstellung von Menschen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beenden. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Sind Sie denn soweit? Das sieht irgendwie noch nicht so aus. Bei den Grünen wird noch diskutiert. Zumindest die erste Reihe sollte besetzt sein. Genau. So, hier ist alles soweit fertig. Begrüßungen sind vollzogen. Dann kann ich die Aussprache eröffnen. Und es spricht für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales, die Kollegin Kerstin Griese.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht ist es ja auch gut, dass wir jetzt wieder zur ganz normalen, sachlichen, parlamentarischen Arbeit zurückkehren. Denn es geht hier heute um ein Gesetz, das sich sehr formal anhört, das ganz viele rechtstechnische Änderungen, Korrekturen, Aktualisierungen enthält. Aber das ist eben auch parlamentarische Demokratie. Unsere Gesetze müssen den Menschen dienen. Und deshalb ist dieser große Aufwand, immer zu gucken, ob sie aktuell sind, richtig und notwendig. Mit dem, das ist der tolle Name, Anpassungsgesetz des 12. und 14. Sozialgesetzbuches haben wir quasi alles eingesammelt, was an gesetzgeberischem Handlungsbedarf im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und in anderen Ressorts besteht. Am einfachsten kann man sich diesen Gesetzentwurf so vorstellen. Auch Gesetze müssen, wie Autos, in zeitlichen Abständen in die Inspektion. Und im Ergebnis einer solchen Inspektion sind viele kleinere Anpassungen vorzunehmen. Und genau das machen wir in diesem Gesetz. Was mir aber wichtig ist, hinter den Sozialgesetzbüchern stehen immer Menschen. Es geht um ihre Existenzsicherung, es geht um ihre Unterstützung, zum Beispiel im Krankheitsfall, bei Arbeitslosigkeit, in der Rente, und es geht um Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Chancen und Schutz, das sind die zentralen Leitmotive unserer Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Chancen und Schutz, das sind auch die Kriterien, an denen wir sozialen Fortschritt festmachen. Denn der Sozialstaat muss sich auch immer daran messen lassen, wie er mit den Menschen umgeht, die auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Er muss Menschen in Not schützen und sie zu einem selbstbestimmten Leben befähigen. Deshalb komme ich zu den Änderungen. Mit Beginn dieses Jahres haben wir ja mit sehr großer Mehrheit hier im Bundestag, ich will noch mal daran erinnern, eine große und wichtige Sozialreform, das Bürgergeld, eingeführt, das Menschen aus der Arbeitslosigkeit in Arbeit bringen soll. Und deshalb sind jetzt Folgeänderungen nötig im SGB XII. Das sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Im neuen sozialen Entschädigungsrecht, im SGB XIV, da geht es um die Hilfen für Opfer von Gewalttaten und übergangsweise auch im noch geltenden Bundesversorgungsgesetz. Das SGB XIV wurde 2019 übrigens auch mit einer sehr großen Mehrheit hier im Deutschen Bundestag beschlossen. Einige erinnern sich. Es soll die Opfer von Gewalttaten besser unterstützen. Und es tritt jetzt mit einer Übergangszeit zum 1. Januar nächsten Jahres in Kraft. In der Zwischenzeit gab es einige Gesetzesänderungen. Und die müssen jetzt hier nachvollzogen werden. Das gilt für den Anpassungsbedarf im Hinblick auf das Bürgergeldgesetz, aber auch für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, wie wir sie im SGB IX haben, zum Beispiel das neu eingeführte Budget für Ausbildung. Außerdem werden wir die Übergangsregelung zu dem im Januar nächsten Jahres, übernächsten Jahres in Kraft tretenden Soldatenentschädigungsgesetz auch noch mal an die Änderungen anpassen. Also Sie sehen, wir packen hier richtig viele Änderungen an. Auch das Soldatenversorgungsgesetz wird dem angepasst. Und wir machen in der gesetzlichen Rentenversicherung, im SGB VI, also Sie sehen, wir kommen fast durch alle Sozialgesetzbücher, wir machen im Recht der Erwerbsminderungsrenten einige Änderungen. Ich will mal eine ganz praktische hier erzählen. Es geht darum, die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt für erwerbsgeminderte Menschen zu verbessern. Wir wollen nämlich einen 6-monatigen Wiedereingliederungsversuch für Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente möglich machen, die dann aber Rechtssicherheit behalten über ihren Rechtsanspruch und den Status, die aber dadurch schneller und besser in den allgemeinen Arbeitsmarkt wieder eingegliedert werden sollen. Und dazu müssen wir auch noch die Alterssicherung der Landwirte anpacken und im SGB IX im Recht der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung einige Änderungen machen, zum Beispiel das Qualifizierungsgeld. Und wir beziehen auch die angemessenen Kosten für ein Kraftfahrzeug in das Schonvermögen ein im SGB 12 und 9, also auch für Menschen mit Behinderungen. Sie sehen also, wir nehmen Inspektionen ernst. Wir räumen sozusagen auf in den Sozialgesetzbüchern. Wir bringen sie auf die Höhe der Zeit und aktualisieren sie. Und ich bedanke mich schon jetzt sehr herzlich bei den Abgeordneten, die sich zusammen mit mir durch diese vielen Änderungen arbeiten werden, damit wir hier ein gutes Gesetz beschließen können, damit unser Sozialstaat vorsorgend, sicher und stark ist und bleibt für die Menschen, die ihn brauchen. Vielen Dank.
Nächster Redner ist Peter Aumer für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, so ambitioniert die Ampel, so ambitioniert der Bundesminister Heil beim Thema Grundsicherung für Arbeitssuchende waren, umso weniger ambitioniert, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind Sie beim Thema Grundsicherung im Alter und beim Thema Grundsicherung für Erwerbsminderung. Es stellt sich die Frage, meine sehr geehrten Damen und Herren, warum ist das so? Frau Giese, Sie haben vom Auto gesprochen, dass die Inspektion muss. Das hat nichts mit 16 Jahren zu tun. Man könnte sich den Herausforderungen der aktuellen Zeit stellen und nicht immer mit solchen alten Kamellen kommen. Es handelt sich, Frau Giese, nicht um eine Inspektion, sondern es handelt sich um Menschen. Und deswegen reicht eine Inspektion in diesem Gesetz nicht. Und sehen Sie, die Sozialhilfe weniger wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, als das Thema Grundsicherung im Alter. Wir brauchen auch keinen Antrag. Wir haben ein Gesetzgebungsverfahren, und da können wir Anträge einbringen. So ist parlamentarisches Verfahren. Das sollten Sie wissen. Und wir stellen uns diesem Verfahren sehr intensiv. Genau. Immer nur schreien, meine sehr geehrten Damen und Herren der Ampel, das hilft, glaube ich, nicht sehr viel, sondern wir müssen uns den Tatsachen stellen. Die SPD hat das Trauma Hartz IV weg überwunden, heißt jetzt Bürgergeld. Ich bin gespannt, wie wir bei dem Thema Sozialhilfe jetzt weiterkommen. Die Sozialverbände, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir die Stellungnahmen sehr intensiv durchgelesen, sprechen hier eine sehr klare Sprache, wenn es um die Sozialhilfe geht. Beispielsweise nur den Paritätischen Wohlfahrtsverband zitiert. Weitgehender Reformbedarf beim SGB XII wird gesehen. In einer Vielzahl von Aspekten werden Leistungsberechtigte im SGB XII gegenüber den Regelungen im SGB II schlechter gestellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verbände schreiben Ihnen ins Stammbuch, dass eine tiefgreifende Debatte über dieses Thema Grundsicherung im Alter und Grundsicherung für Erwerbsminderung in unserem Land geführt werden muss. Und ich denke, dass wir die nächsten Wochen und Monate auch dafür nutzen müssen. Die Verbände geben wichtige und wertvolle Anreize und Hinweise hierfür. Wie wichtig dieses Thema ist, zeigen aktuelle Meldungen. Wenn man beispielsweise die halbherzige Pflegereform der Ampel anschaut, dann sind Meldungen ganz deutlich erkennbar, dass wegen der hohen Eigenanteile viel mehr Menschen, die Bewohner in Pflegeheimen sind, auf Sozialhilfe angewiesen sind. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist kein soziales und richtiges Signal in unserem Land. Ein wichtiger und richtiger Schritt, die Frau Staatssekretärin Kriese hat es angesprochen, ist das Thema Erwerbsminderungsrente, dass man in dem Bereich Klarheiten schafft. Das unterstützen wir auch. Was ich nicht verstehe, ist der Bundesfreiwilligendienst. Sie haben den Bundesfreiwilligendienst ja schon finanziell gekürzt. Jetzt machen Sie ihn auch noch für Ü25-Jährige unattraktiv, indem der Freibetrag ersatzlos gestrichen werden soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist nicht das richtige Signal. Und wie unglaubwürdig die Ampel bei der Migrationsdebatte ist, haben wir nicht nur vorher in dem Tagesordnungspunkt gehört, sondern wir sehen es auch in diesem Gesetz. Es gibt eine Vereinbarung, Herr Bundesminister, des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten, dass die Doppelleistungen für Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, die Verpflegung erhalten sollen, dass diese Doppelbelastung angerechnet werden soll. In dem Gesetz findet sich nichts. Und ich glaube, wenn man Dinge vereinbart, vor allem mit dem Ministerpräsidenten unseres Landes, dann sollte man sowas auch in einem Gesetz nachvollziehen. Deswegen, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen der Ampel, ist die Bevölkerung, glaube ich, auch nicht wirklich auf ihrer Seite im Moment, weil das Vertrauen fehlt. Und Vertrauen schafft man nur mit vertrauensvoller und verlässlicher Politik. Ein zweiter Punkt, vielleicht nur für die FDP, ganz spannend. Ich habe mir die Stellungnahme des Landkreistages sehr intensiv angeschaut. Die fordern ja Entbürokratisierung. Sie machen genau das Gegenteil. Schon mit dem Bürgergeldgesetz haben sie bei den Versorgungsaufwendungen neue Kategorien eingeführt. Früher hatten wir 4, jetzt haben wir 5 zusätzliche. Verwaltungsaufwand in den Kommunen ein erheblicher. Meine sehr geehrten Damen und Herren der FDP, kümmern Sie sich mal um dieses Grundthema, das für Sie wichtig ist. Das, glaube ich, wäre auch sehr angemessen. Und Sie würden den Kommunen, wir haben auch zugestimmt, aber in die Details, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben es zumindest hinbekommen, dass der Grundsatz des Fordern und Förderns in diesem Bürgergeld erhalten geblieben ist. Das haben Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren der FDP, nicht geschafft. Etwas Persönliches zum Schluss. Ich glaube, wo wir gemeinsam schauen müssen, sind die Änderungen beim SGB 14. Auch hier gibt es Anregungen der Verbände. Wir machen als Fraktion eine Veranstaltung zu diesem Thema in der nächsten Woche. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Opfern in vielerlei Hinsicht in unserem Land auch hilft. Da haben wir in der letzten Legislatur einiges Wertvolles auf den Weg gebracht. Und das schaffen wir sicherlich bei den Änderungen hier auch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Als nächstes erhält das Wort Stefanie Effner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, vor allen Dingen aber liebe BürgerInnen da draußen. Herr Aumer, ich muss schon sagen, dass ausgerechnet die Union hier kritisiert, dass für Menschen im Sozialhilfebezug zu wenig getan wird, verwundert mich doch etwas, weil es doch genau Ihre Regierungen waren, die die Ungleichbehandlungen zwischen Menschen im Bürgergeld und der Sozialhilfe immer verteidigt haben. Aber dazu komme ich gleich noch, wo wir uns auf den Weg machen. Zugegeben, das vorliegende Gesetz, das kommt erstmal nicht so spannend daher, weil wir ganz viele rechtstechnische Veränderungen vornehmen und redaktionelle Anpassungen, zum Beispiel im Nachgang der Bürgergeldreform, aber auch damit das SGB XIV eben reibungslos zum 01.01.2024 in Kraft treten kann. Die Anpassungen betreffen eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, aber sie bieten uns eben auch die Chance, dass da ein paar inhaltliche Veränderungen vorgenommen werden. Und wir können auf Fragen schauen, die sich aus Rückmeldungen der von den Gesetzen betroffenen BürgerInnen ergeben, aber auch auf Fragen, die noch als Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag offen sind. Ich will einmal auf das SGB XIV eingehen. Mit dem sozialen Entschädigungsrecht sollen Opfer von Gewalttaten schneller Leistungen erhalten. Verabschiedet wurde es bereits in der letzten Wahlperiode, unter anderem als Konsequenz aus dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016. Das Recht zur Entschädigung von Gewalt- und Kriegsopfern wird damit grundlegend reformiert. Für Opfer von Gewalt bringt es eine Reihe von Verbesserungen, zum Beispiel höhere Entschädigungsleistungen, aber auch die Stärkung des Teilhabegedankens. Zudem bietet das neue Gesetz mehr Menschenunterstützung an, beispielsweise auch Opfern von psychischer Gewalt oder Menschen, die als AugenzeugInnen von Gewalttaten traumatisiert wurden. An diesem Gesetz nehmen wir nun letzte Änderungen vor, sodass es im Januar endlich vollumfänglich in Kraft treten kann. Opferinitiativen mahnen weitere Verbesserungen an. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie schwerfällig und steinig der Weg ist, um als Opfer von Gewalttaten schnell die erforderlichen Hilfen zu bekommen. Die Reform des SGB XIV aber erfordert den Aufbau von Strukturen und Verfahren. Wir sind auf dem Weg, und ich will mal einen Aspekt herausgreifen. Opfer haben zukünftig das Recht, innerhalb von 5 Werktagen einen Termin in einer Traumaambulanz zu erhalten. Dafür brauchen wir aber eine Vorlaufzeit und auch Ressourcen. Und genau diese Vorlaufzeit hat eben die Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten des Gesetzes erforderlich gemacht. Und erst wenn es vollumfänglich in Kraft getreten ist, werden wir genau erkennen können, wo denn weiterer Handlungsbedarf besteht. Den Umsetzungsprozess werden wir selbstverständlich aufmerksam begleiten und im Gespräch bleiben. Kommen wir zum SGB XII, zu der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Obwohl hier tatsächlich vorwiegend redaktionelle Veränderungen vorgenommen werden, möchte ich doch einmal den Blick auf die Menschen richten, die in der aufgeheizten Debatte um das Bürgergeld leider sehr oft aus dem Blick geraten. Menschen, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten und deshalb eben entweder nicht mehr oder nicht arbeiten können wegen einer Behinderung oder chronischen Erkrankung. Wir haben im Zuge der Bürgergeldreform für diese Personengruppe einige Verbesserungen auf den Weg gebracht, zum Beispiel die Anhebung des Schonvermögens. Aber es gibt immer noch Ungleichbehandlungen, denn das Schonvermögen ist immer noch niedriger als im Bürgergeld. Und das, obwohl die meisten dieser Menschen eben gar keine Chance haben, aus dem Sozialleistungsbezug herauszukommen. Dabei wäre in meinen Augen ein gewisses finanzielles Polster als Notgroschen für Reparaturen, neue Haushaltsgeräte oder einfach mal, um sich in dieser schwierigen Lebenssituation ein schönes Erlebnis leisten zu können, doch dringend viel wichtiger. Auch die Möglichkeit für erwerbsgeminderte Personen sowie für Rentnerinnen und Rentner in der Grundsicherung mit einer Erwerbstätigkeit ihr Einkommen zu verbessern, wollen wir ausweiten. So haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart. In der Rentenversicherung wird jetzt nun die Möglichkeit eines Eingliederungsversuches geregelt, um wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 6 Monate ändert sich dadurch am Rentenstatus nichts. Doch auch wenn wir schon Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen auf den Weg gebracht haben, so gilt für die meisten dieser Menschen, dass sie ihre Renten mit Grundsicherung ergänzen müssen. Sie haben sich diese Situation nicht ausgesucht. Und deshalb müssen wir bei der Frage von wegen zurück in ein Erwerbsleben nicht nur die Rentenversicherung, sondern auch die Grundsicherung anschauen. Das wird nur wenige betreffen, aber für genau die wird es einen großen Unterschied machen. Das ist für mich genau einer dieser Aspekte, die wir bei der Frage der Angleichung von SGB XII und II und bei der Frage von den Zuverdiensten betrachten müssen. Der Weg zurück ins Arbeitsleben ist oft kein gerader. Er fängt vielleicht mit einem Ehrenamt an, geht über einen Minijob oder eine Teilzeitbeschäftigung und manchmal kann es gelingen, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Auf dem Weg gibt es aber vielleicht auch Rückschläge und manche können dauerhaft nur in geringem Umfang oder gar nicht dazu verdienen. Alleine das verdient Hochachtung. Wenn aber gelten soll, dass es Menschen durch Arbeit besser gehen soll, dann muss das auch für die Grundsicherung gelten. Wir werden uns all diese Fragen bei dem hier vorliegenden Gesetz, aber auch bei den noch ausstehenden und im Koalitionsvertrag vereinbarten Schritten der Bürgergeldreform anschauen. Ich freue mich auf die Beratungen mit meinen Kolleginnen von SPD und FDP. Vielen Dank.
Nächster Redner ist Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, die Koalition beschäftigt das Hohe Haus heute mit ihrer eigenen Inkompetenz. Dieser Gesetzentwurf dient zentral zur Ausbesserung von zahlreichen Fehlern, die in der Gesetzgebung schlichtweg von dieser Koalition gemacht worden sind. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ein solches Schrottwichteln sozialrechtlicher Vorschriften habe ich in meiner Karriere hier noch nicht erlebt. Aber das ist ja auch kein Wunder, werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn Sie eher darüber diskutieren, ob Ihr Baby Bürgerinnengeld oder Bürgergeld heißen soll, ne, Frau Klose, dann verlieren Sie natürlich den Bürger tatsächlich aus dem Blick. Und tatsächlich dürfte es ja nicht Bürgergeld heißen, es müsste nicht Bürgergeld heißen. Wenn ich mir ansehe, dass ich 2,2 Millionen Ausländer im SGB II-Bezug habe. Wenn ich mir ansehe, dass die Ausländerquote bei den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 42% beträgt, dann ist das einfach so, dass Sie Leistungen an andere vergeben werden, die Bürgerinnen und Bürger die Party bezahlen und ins Leere gucken, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das sehen wir. Wenn wir uns angucken, was Sie außerhalb dieser ganzen technischen Fehlerverbesserungen tatsächlich inhaltlich geändert haben, da stellen Sie nämlich gerade die Menschen, die hart gearbeitet haben, nicht besser. Es ist bereits gesagt worden, es sind ja Änderungen im SGB II und im SGB XII in diesem Gesetzentwurf drin. Das SGB II ist Ihr sogenanntes Bürgergeld, was ja kein Bürgergeld ist, habe ich gerade ausgeführt. Und das SGB XII ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Das sind Leute, die schwere Schicksalsschläge erlitten haben, die erwerbsgemindert sind, die eine Behinderung erlitten haben. Oder auch Leute, bei denen die Rentenversicherung nicht ausreicht, damit sie überhaupt ein adäquates Leben führen können, trotz vieler Jahre Arbeit. das ist das Ergebnis der falschen Rentenpolitik, auch schon der CDU-CSU, aber auch der SPD, meine Damen und Herren. Und während jeder hier Zugereiste mal eben sofort ein Schonvermögen hat, Karenzzeit 40.000 Euro, danach 15.000 Euro, ist der Vermögensfreibetrag bei denen, die Grundsicherung beziehen, gerade mal 10.000 Euro. Das angemessene Kfz bei dem Zugereisten 15.000 Euro, bei der Grundsicherung im Alter 10.000 Euro. Das selbstgenutzte Wohneigentum, was man haben kann, bei den Zugereisten 130, 140 Quadratmeter, bei denen Grundsicherung im Alter 80, 90 Quadratmeter. Der Freibetrag bei Erwerbseinkommen bei 100 Euro ist bei denen, die im Bürgergeld sind, 100 Euro, bei denjenigen, die in der Grundsicherung im Alter sind, gerade mal 33,64 Euro. Das ist doch keine Gerechtigkeit, das ist eine Diskriminierung derjenigen, die Jahre, oft Jahrzehnte in unserem Land gearbeitet und Steuern bezahlt haben. Und genau deswegen fordern wir eine Anhebung dieses Vermögensfreibetrags im SGB XII. Es ist wirklich jetzt endlich mal dringend notwendig, hier auf 15.000 Euro zu gehen für die Deutschen und für diejenigen, die mindestens 10 Jahre hier einen rechtmäßigen Aufenthalt hatten, für diejenigen, die es nicht hatten, dann entsprechend runterzugehen. Und nach Ihrem Vortrag, Frau Effner, freue ich mich ja sehr auf die Fürstimmen der Grünen zu unserem Antrag. Sie haben ja gerade sinngleich etwas ausgeführt. Besonders interessant ist auch diese Ausländerdiskriminierung im Positiven, wenn ich mir die § 67 Änderung anschaue im SGB IX. Dort wollen Sie tatsächlich jetzt das Regelentgelt anders berechnen für diejenigen, die woanders wohnen, als für diejenigen, die in Deutschland wohnen, weil Sie eine potenzielle Steuerbelastung einbeziehen wollen. Mal ganz ehrlich, meine Damen und Herren, wer in Deutschland Steuerleistungen bezieht, der sollte vielleicht auch in Deutschland wohnen oder keine irgendwelchen positiven Diskriminierungsmaßnahmen bekommen, dass er auch noch mehr Geld bekommt, wenn er im Ausland wohnt, als wenn er in Deutschland wohnt. Das ist doch völlig irre. Immerhin, Sie versuchen ja noch, das SGB XIV nachzubessern, das soziale Entschädigungsrecht. Das gilt ja bei Impfschäden zum Beispiel, das gilt bei Terroranschlägen, vielleicht auch bei Messerattacken, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen nur noch mal mit auf den Weg geben, dass die beste Politik bei diesen drei Politikfeldern nicht ist, irgendwie sozial dann mal nachzubessern, sondern die illegalen Migranten, die Messerstechereien verüben, abzuschieben, die Leute fernzuhalten, die Terroranschläge bei uns vollbringen wollen und im Bereich auf die Impfnebenwirkungen vielleicht endlich mal den Gesundheitsminister zu entlasten und BioNTech und Pfizer ordentlich auf Strafzahlungen zu verpflichten, ob der Produkte, die hier massenhaft injiziert wurden, dann brauchen wir auch die Änderungen im SGB XIV nicht so. Vielen herzlichen Dank.
Nächster Redner ist Jens Beek für die FDP-Fraktion.
Hochverehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, die schlechte Nachricht bei diesem Gesetz ist, ja, der deutsche Sozialstaat ist immer noch sehr komplex, er ist immer noch versäult. Die gute Nachricht ist, in dieser Koalition haben wir schon sehr viel dagegen getan, dass das negative Auswirkungen für die Betroffenen hat. Mit dem Bürgergeldgesetz, mit dem Gesetz zum inklusiven Arbeitsmarkt, mit einer Reihe weiterer Vorschriften, die wir ins Werk gesetzt haben. Und das führt dann jetzt dazu, diese Tätigkeit, die wir im sozialen Bereich bereits entfaltet haben, dass wir heute Anpassungen an verschiedenen Stellen machen müssen, mehrere hundert Seiten stark. Das ist aber die gute Nachricht, Herr Kollege von der AfD. Wir müssen nicht schrottwichteln, wir wissen, was wir tun, weil wir auch wissen, was wir vorher getan haben. Und deswegen ist das Gesetz heute bei all den Dingen, die dabei auch technischer Natur sind, ein gutes Zeichen. Und die Kollegin Griese hat bereits darauf hingewiesen, wir machen etwas bei der Erwerbsminderungsrente, wir machen etwas beim Schonvermögen im SGB IX, das, was Sie gerade sozusagen als offen an vielen Stellen skizziert haben, das erledigen wir hier mit diesem Gesetz. Wir kümmern uns um Verbesserungen im SGB XIV bei der Frage von Dolmetscherkosten beispielsweise innerhalb psychotherapeutischer Behandlung. Auch das ist eine wichtige Nachbesserung, die bei den Menschen ankommt und die hilft bei einem Gesetz, das im Übrigen ja noch nicht einmal in Kraft ist. Wir passen die Vorschriften des Gott sei Dank in Kraft tretenden am 01.01.25 Soldatenentschädigungsgesetzes an, bei dem wir es endlich schaffen, dass die versehrten Soldaten in Deutschland dem SGB VII gleichgestellt werden in den Leistungen, nicht dem SGB V, weil es ja auch klassischerweise dahin gehört. Es ist ja eine Schädigung, die man innerhalb seines beruflichen Umfelds bekommt. Auch das setzt Anpassungen voraus, und die setzen wir heute um. Ein besonderes Augenmerk möchte ich aber legen auf das Entschädigungsrecht und auf das SGB XIV, das zum 01.01.2024 erst in Kraft treten wird. Das haben wir 2019 beschlossen und Frau Staatssekretärin Griese hat freundlicherweise darauf hingewiesen, das war ein bemerkenswertes Verfahren, Herr Kleinwächter von der AfD, weil Sie endlich mal etwas geschafft haben in diesem Gesetzgebungsverfahren, nämlich mit einer vollständig unsäglichen Rede dafür Sorge getragen haben, dass alle anderen, Kollege Aumann nickt, alle anderen Fraktionen in diesem Hause gesagt haben, wir machen jenseits von Opposition und Regierung dieses Gesetz jetzt zusammen, weil wir in besonderer Weise die Verantwortung für Opfer von Terror und Gewalt gemeinsam verspüren. Und wir stellen sicher, dass alle außer Ihnen aufstehen bei dem Gesetz, das wir verabschieden. Das haben wir geschafft. Und das jedenfalls ist etwas, wo Sie mal etwas bewirkt haben. Wussten Sie aber nicht, dass Sie es bewirken wollen. Wir haben das richtige Gesetz daraus gemacht. Ein Blick muss darauf noch gewendet werden. Es ist angesprochen worden, auch von der Kollegin Effner. Wir haben eine 5-jährige Übergangsfrist bis zum 01.01.2024. Schnelle Hilfen konnte man bereits zuvor in Angriff nehmen. Aber diese lange Übergangsfrist war ausdrücklicher Wunsch der Länder, um die Infrastrukturen für die Verfahren, aber auch für die direkten Hilfen zu schaffen. Man kann den heutigen Tag sicherlich auch nutzen, um nochmal an die Bundesländer zu appellieren, dass die lange Übergangsfrist auch genutzt werden muss, damit diese Strukturen dann tatsächlich bestehen. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir sie nicht brauchen. Aber jeder von uns, wenn er in seinen Wahlkreisen durch das Land fährt, hat etwas Zweifel daran, ob die schnellen Hilfen in Traumaambulanzen, ob die Familienhilfen für die Geschädigten alle so zur Verfügung stehen, wie wir uns das vorstellen und wie man das zwischen 2019 und 2024 als Vorbereitungszeit erwarten könnte. Lassen Sie uns das gemeinsam machen, Bund und Länder gemeinsam, dann schaffen wir für die betroffenen Menschen eine deutlich bessere Situation, als wir sie in Deutschland jemals hatten. Daran zusammenzuarbeiten ist aller Mühen wert. Frau Präsidentin, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen und jetzt erhält das Wort Jessica Tatti für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, im Zusammenhang mit diesem Gesetzentwurf ist es an der Zeit, dass wir über eine schreiende Ungerechtigkeit sprechen. Denn immer noch werden Menschen, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beziehen, schlechter behandelt als Bürgergeldempfänger. Betroffen sind hierzulande 1,2 Millionen Personen. Das sind Menschen, die nicht erwerbsfähig sind. Es sind vor allem Ältere und chronisch Kranke. Sie sind im Rentenalter oder können nicht mehr als 3 Stunden täglich arbeiten. Für sie ist nicht das Jobcenter zuständig, sondern das Sozialamt. Der Hauptunterschied zum Bürgergeld ist, den Betroffenen fehlt die Hoffnung und jede realistische Möglichkeit, sich durch die eigene Erwerbsarbeit aus dem Sozialhilfebezug herausarbeiten zu können. Zwar bekommen sie die gleichen Leistungen wie Leute im Bürgergeld, aber Einkommen und Vermögen werden völlig unterschiedlich angerechnet. Man möchte doch eigentlich annehmen, dass wir als Gesellschaft ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen ein bisschen großzügiger behandeln.
So sollte es sein.
Aber das tun wir nicht. Im Gegenteil, und das ist zutiefst ungerecht. Ein Beispiel. Eine 70-jährige Frau muss ihre Minirente mit Geld vom Sozialamt aufstocken. Trotzdem reicht ihr das Geld vorne und hinten nicht, um damit über die Runden zu kommen. Deshalb nimmt sie einen kleinen Job an und putzt im nahegelegenen Restaurant. Dafür bekommt sie 200 Euro im Monat. Schlimm genug, dass sie trotz Rentenalter noch arbeiten muss. Aber am Ende bleiben ihr von diesen sauer verdienten 200 Euro gerade mal 60 übrig. Ganze 140 Euro. Also 70% vom gesamten Verdienst werden ihr weggenommen, werden ihr von der Sozialhilfe abgezogen. Zum Vergleich, eine Frau im Bürgergeld könnte von diesen 200 Euro Erwerbseinkommen das Doppelte, also 120 Euro behalten. Diese Benachteiligung ist durch nichts zu rechtfertigen. Aber werden Sie das jetzt mit Ihrem Gesetz angehen? Wollen Sie diese unsinnige Schlechterstellung beenden? Nein, wollen Sie nicht. Werden Sie die Schlechterstellung bei der Anrechnung von Vermögen beenden, sodass die Leute genauso viel Erspartes behalten dürfen wie im Bürgergeld? Nein, auch das wollen Sie nicht. Werden Sie wenigstens für ältere und chronisch kranke Menschen einen finanziellen Ausgleich schaffen, weil bei ihnen die Kosten zum Beispiel für Medikamente oder Zuzahlungen viel höher sind? Nein, nicht mal das wollen Sie. Ihr Gesetzentwurf vereinfacht das Leben der Betroffenen in keiner Weise, und das zeugt von einer unglaublichen Ignoranz. Wie zur Hölle erklären Sie diesen Menschen, dass Sie ihnen nicht einmal zugestehen, was man im Bürgergeld hat? Es müsste doch eine Selbstverständlichkeit sein, ältere und chronisch kranke Menschen zumindest nicht schlechter zu stellen. Sie sammeln stattdessen in Ihrem Gesetzentwurf auf über 100 Seiten bürokratische Regelungen ohne echten Wert für die Menschen. Wann kriegen Sie es eigentlich endlich mal hin, dass Ihre Politik das Leben der Menschen besser macht? Also ich sehe hier ja schwarz.
Der nächste Redner ist Matthias Papendieck für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Norbert Kleinwächter hat hier gefragt nach dem SGB XIV und wo es genau sozusagen hinführt. Aber ich muss Ihnen mal eins ganz klar sagen. Wir haben in Hanau einen Rechtsextremisten gehabt, der 9 Menschen erschossen hat mit Waffen. Und da sind viele Menschen traumatisiert davon geworden. Und wir müssen uns um diese Opfer kümmern, diesen rechten Terror in Deutschland. Und dementsprechend haben wir dieses Opferentschädigungsgesetz reformiert mit dem sozialen Gesetzbuch 14, Herr Kleinwächter. Opfer von Terror und Gewalt jeglicher Form haben furchtbares Leid erlitten. Gewalttaten und sonstige Misshandlungen lassen sich nicht rückgängig machen. Im Gegenteil, hinterlassen sie sichtbare, aber auch viele unsichtbare Spuren. Betroffene verdienen nicht nur unser vollstes Mitgefühl und Solidarität, sondern auch aktives Vorgehen. Als Staat und als Gesellschaft ist es unsere Verantwortung, sie umgehend und angemessen zu unterstützen und zu entschädigen. Die besondere Verantwortung wird durch die Zusammenführung des sozialen Entschädigungsgesetzes in einem neuen, modernen Sozialgesetzbuch 14 gerecht. Das Gesetz zur Regelung des sozialen Entschädigungsgesetzes wurde 2019 hier im Bundestag gemeinsam beschlossen. In Kraft tritt es am 01.01.2024. In diesen 4 Jahren hatten die Länder Zeit, das ist sozusagen sich vorzubereiten und umzusetzen. Aufgrund tatsächlicher und rechtlicher Entwicklungen seit seiner Verabschiedung bis hin zum Inkrafttreten Anfang des nächsten Jahres sind gewisse Klarstellungen und Änderungen erforderlich. Und gerade diese wollen wir mit dem Anpassungsgesetz regeln. Zu den wichtigsten inhaltlichen Änderungen gehört Folgendes. Der Zeitraum für die Übernahme von notwendigen Aufwendungen für Dolmetscher und Übersetzer bei psychotherapeutischen Leistungen wird zugunsten der Berechtigten verlängert von 5 auf 10 Jahre. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt werden um ein Budget für Ausbildung ergänzt. Leistungen zum Lebenserhalt werden unpfändbar gestellt. Die Pflegekassen werden anstelle der Unfallkassen zuständig für die Pflegemittelversorgung. Zudem ist die Pflegekasse nun der Ansprechpartner von Berechtigten bei Pflegehilfsmitteln. Damit ist ein Verfahren Vereinfachung zu erwarten. Zu den zentralen Verbesserungen des ursprünglichen Gesetzes sind erstens mehr Transparenz und Rechtsklarheit. Die neue Sozialentschädigungsrecht ist transparenter und schafft klare Strukturen. Für die Opfer wird es leichter, mögliche Ansprüche zu erkennen und schneller und zielgenauer geltend zu machen. Damit wollen wir vermeiden, dass es zu langen bürokratischen Verfahren kommt und zu Retraumatisierungen. Die sind ziemlich bitter. Zweitens die Erweiterung des Personenkreises. Historisch war die Kriegsopferentschädigung der wesentliche Bestandteil des alten Opferentschädigungsgesetzes. Mit dem neuen SGB XIV sollen Kriegsopfer keinesfalls ausgeschlossen werden. Das Recht wird einfach auf die Höhe des Zeits gebracht, damit es der Lebenswirklichkeit bzw. heutigen Bedürfnissen entspricht. Damit können mehr Menschen entschädigt werden als bisher. Zu nennen sind ausdrücklich Opfer von Gewalt inklusive Terroropfer, auch Opfer psychischer Gewalt, darunter auch Gewalt an Frauen und sexuelle Gewalt. Nicht vergessen sind Schockschadenopfer, also Menschen, die zwar nicht selbst attackiert worden sind, aber die Tat miterleben mussten und ebenfalls traumatisiert worden sind. Drittens, erleichterter Zugang zu Traumaambulanzen, wurde hier schon erwähnt. Viertens, Erhöhung von monatlichen anrechnungsfreien Entschädigungsleistungen mit dem Wahlrecht einmaliger Abfindungen. Und fünftens, Verbesserung der Teilhabeleistungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Welt frei von Gewalt und Terror ist wünschenswert, aber leider fern der Realität. Gerade deswegen müssen wir als Staat und Gesellschaft sicherstellen, dass Leidtragende unterstützt werden, damit sie ihre Wunden überwinden und einen Weg in den stabilen Alltag und zur vollen sozialen Integration der Gesellschaft finden. Vor diesem Hintergrund können wir stolz sein, dass ab 2024 in Deutschland ein einheitliches, modernes, umfassendes soziales Entschädigungsrecht in Kraft tritt. Mit diesem vorliegenden Anpassungsgesetz und dem SGB XIV wollen wir genau das erreichen. Es geht insgesamt um die Eröffnung eines neuen Kapitels des Sozialgesetzes. Wir etablieren ein Unterstützungssystem, das Betroffene von Gewalt und Terror und Misshandlungen mit Respekt begegnet und wieder mehr den Rechtsstaat stärkt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Beratungen.
Nächste Rednerin ist Mareike Lotte-Wulff für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir von der Union sind überzeugt, das beste Mittel gegen Armut ist immer noch eine florierende Wirtschaft. Das beste Mittel gegen Armut sind gut bezahlte Jobs für gut ausgebildete Fachkräfte. Und wir sind uns auch einig, wer sich nicht selber helfen kann, dem greifen wir unter die Arme. Und die Ampel hat nun tatsächlich im neuen Bürgergeld da ein Problem geschaffen. Denn Menschen, die Bürgergeld bekommen, also diejenigen, die arbeiten können, dürfen mehr von ihrem Vermögen behalten als beispielsweise Rentnerinnen und Rentner, die durch Sozialhilfe aufstocken müssen. Oder Ähnliches gilt für Menschen, die chronisch krank sind. Das kann nicht sein. Und ich finde, das hat der Kollege Aumer auch zu Recht kritisiert an dieser Stelle. Umso bedauerlicher ist es, dass in diesem doch sehr umfassenden Gesetzentwurf dieses Thema jetzt nicht angegangen wird. Die Möglichkeit dazu haben Sie, und ich bitte Sie einfach noch mal als Ampelfraktion hierüber jetzt auch im laufenden Gesetzgebungsverfahren noch mal nachzudenken. Sozialpolitisch, finde ich, sind Sie im Moment auf einem sehr bedenklichen Wege unterwegs, denn bei denjenigen, die im Prinzip arbeitsfähig sind, wollten Sie ja die Sanktionen komplett streichen. Gleichzeitig sehen wir jetzt in Ihrem Haushalt, ja, ich rede jetzt über Fakten, zum Beispiel über den Haushalt. Und im Haushalt ist es ja tatsächlich so, dass Sie die Fördermaßnahmen für die Leute, die in Arbeit sind, jetzt auch noch mal zurückstreichen. Das heißt, wir gehen im System einen weiteren Schritt in Richtung Alimentierung. Das ist der falsche Weg. Das Prinzip Fördern und Fordern, das muss erhalten bleiben. Und wir fordern Sie auf, dieses dann entsprechend zu korrigieren.
Frau Kollegin, erlauben Sie die Zwischenfrage von Stefanie Effner?
Ich würde gerne weiter ausführen. Danke. Und dann gibt es in diesem Verfahren einen Antrag, der jetzt jenseits von Gut und Böse erlichtert. Das ist der Antrag der AfD-Fraktion. Sie haben sich nämlich komplett und endgültig vom Leistungsprinzip verabschiedet und wollen eigentlich nur noch eines, Rente und Sozialleistung ausschließlich für Deutsche, und zwar komplett entkoppelt von jeglicher Frage nach Leistung. Und das ist auch Ihr grundlegendes Prinzip. Doch, das werde ich jetzt mit Ihnen mal ausführen hier. Das ist Ihr grundlegendes Prinzip. Wir schauen uns einfach mal Ihre Rentenpolitik an. Als Sie 2017 hier im Bundestag saßen, 4 Jahre, haben Sie dazu eigentlich überhaupt nichts gesagt. Dann kamen große Teile Ihrer Partei an, angeführt vom Thüringer Landesverband, und wollten eine sogenannte Staatsbürgerrente einfordern. Was sah die vor? Ein Rentenaufschlag nur für Menschen deutscher Nationalität. Und last but not least, Ihre Parteispitze wollte ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. So ganz bedingungslos war es nicht. Es war natürlich nur für Deutsche. Und deshalb ist dieser Antrag hier in der Stoßrichtung auch kein zufälliger Querschläger. Es ist eine Reihe von Vorstößen, die Sie hier machen, die leistungsfeindlich und nationalistisch sind. Sie propagieren.
Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kleinwächter?
Ich würde gerne zu Ende ausführen. Danke.
Also Sie erlauben gar keine Zwischenfragen?
Ich würde das am Ende meiner Rede dann zulassen. Sie propagieren. Was denn?
Das ist jetzt etwas unklar.
Na, dann keine Zwischenfrage. Gut, wenn das nicht geht, dann machen wir das nicht. Aber jetzt lassen Sie mich bitte zu Ende ausführen. Sie propagieren hier in Ihren Vorfeldorganisationen einen sogenannten solidarischen Patriotismus. Sie spielen sozialpolitisch die Kümmerpartei und kombinieren das gleichzeitig mit einer rechtsextremen Gesellschaftspolitik, die spaltet und ausgrenzt. Und das ist entsprechend Gift für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das können wir nicht brauchen. Die Union steht für Leistungsgerechtigkeit und für soziale Marktwirtschaft. Und genau das grenzt uns ab von Sozialutopien auf der linken Seite und eben auch von völkischen Fantasien auf der rechten Seite. Wir stehen für Leistungsgerechtigkeit und soziale Marktwirtschaft. Das macht unsere Politik aus. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Nee, Frau Kollegin, so läuft das nicht. Wenn Sie fertig sind, müssen Sie sich jetzt hinsetzen. Und Herr Kleinwächter nimmt aber dieses Angebot nun gerne an, und das konnte ich ja nun auch nicht mehr verwehren, eine Kurzintervention zu machen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, und Entschuldigung, dass ich das Mikrofon zu früh angeschaltet hatte. Ich dachte schon, die Kollegin sei fertig. Aber werte Frau Kollegin Wulff, Sie haben jetzt einige parteiinterne Diskussionspapiere zitiert. Ich erkläre Sie einfach noch mal auf, dass neben dem Konzept, was aus Thüringen kam, auch ich ein großes Konzept geschrieben hatte zur 20-40-60-Rente. Das war komplett anders gestrickt. Es gab auch ein Papier von Jörg Meuthen. Und unsere Partei hat eine sehr, sehr umfangreiche Debatte geführt, die letztendlich zu einem hervorragenden sozialpolitischen Konzept führte, was wir in Kalka beschlossen haben und was keines der Elemente erfüllt, das Sie gerade erwähnt haben. Finden Sie es nicht vielleicht korrekt, sich mal mit den Positionen der AfD zu beschäftigen, statt Brandmauern zu bauen, über ein offensichtlicher Unkenntnis der parteiinternen Debatten, weil Sie doch hier sehr selektiv ausgeführt haben, wozu wir stehen. Zurück zur Debatte, die wir hier tatsächlich führen. Unser Antrag sagt sehr deutlich, dass wir die Vermögensfreigrenze erhöhen wollen auf 15.000 Euro, und zwar für deutsche Staatsbürger und all jene, die 10 Jahre lang einen rechtmäßigen Aufenthalt hier haben. Und das hat natürlich Sinn, weil diese Vermögensfreigrenze ja eine Anerkennung der Lebensleistung oder der gemachten Leistung sein soll in unserem Land. Finden Sie es richtig? Finden Sie es richtig, das zu tun, SGB II, SGB XII, die Vermögensfreigrenze auf 15.000 Euro anzupassen für diejenigen, die hier Lebensleistungen erbracht haben, und dafür auch zu sagen, ja gut, wenn jemand hier nicht lange gelebt hat, dann kann er davon nicht profitieren?
Frau Kollegin, mögen Sie antworten?
Ja, ist das Mikro an? Ja, Herr Kollege, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, meine Ausführungen hier tatsächlich noch einmal fortzuführen. Ich hätte Ihnen tatsächlich eine etwas anspruchsvollere Zwischenfrage zugetraut, aber so kann ich vielleicht noch einmal ausführen, was ich tatsächlich meine. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass Ihr Antrag hier doch vor allen Dingen auf eines abzielt. Sie gucken hier ganz direkt auf diejenigen, die in der Erwerbsminderungsrente sind. Und dort haben wir ja tatsächlich einen Zuwachs derzeit zu verzeichnen. Und welche Leute sind das? Es sind vor allen Dingen Frauen, die aus der Ukraine fliehen müssen. Und warum müssen diese Frauen aus der Ukraine fliehen und hier überhaupt auf Sozialleistungen angewiesen sein? Sie kommen hierher, weil Ihr politischer Freund Putin Ihnen die Wohnungen zerstört, sodass diese Menschen fliehen müssen. Und wenn Sie hier schon diese Ausführungen machen, lassen Sie es sich einfach sagen, dass wir diese Politik nicht akzeptieren, dass wir da uns gegen stellen werden und dass wir tatsächlich auch solche populistischen Äußerungen, wie Sie gemacht haben, einfach nicht hinnehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und zum Abschluss dieser Debatte erhält das Wort für die SPD-Fraktion Takis Mehmet Ali.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Gesetz liegt uns eine Sammlung überwiegend technischer Änderungen vor. Aber es ist auch so, dass wir auch materialrechtliche Änderungen vornehmen. Das bedeutet, wir werden auch inhaltliche Änderungen vornehmen. Das heißt, Regelungen des Bürgergeldgesetzes auch in andere Sozialgesetzbücher übernehmen werden. Zum Teil. So stellen wir etwa sicher, dass der Einkommensfreibetrag für Bundesfreiwilligendienstleistende unter 25 Jahren im SGB XII-Bezug nicht dauerhaft mit dem Wert von 520 Euro angegeben sein wird, sondern dynamisch an die Geringfügigkeitsgrenzen angepasst werden. So sorgen wir dafür, dass diese Personen von künftigen Anhebungen der Geringfügigkeitsgrenzen völlig automatisch profitieren werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind kleine Veränderungen, aber für diese Menschen sind es große Veränderungen letztendlich. Aber es gibt einen Änderungsantrag der AfD-Fraktion. Bei diesem Änderungsantrag der AfD-Fraktion sieht man wieder mal auch eins, nämlich eine konsequente rassistische Politik. Die AfD möchte, dass lediglich für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Schonbetrag beim Barvermögen bei 15.000 Euro bleibt, bei allen anderen Ausländern lediglich nur bei 5.000 Euro bleibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Debatte vorher hat die AfD von einem linksgrünen Trümmerhaufen gesprochen. Sie haben Ideologien in Ihrer Partei, die an einen Trümmerhaufen von 1945 erinnern. Sie haben Ideologien in Ihrer Partei, die an das Elend und an das Leid zwischen 1933 und 1945 erinnern. Das ist das Problem. Und niemals werden Sie in diesem Land mit diesen Ideologien und mit diesem Zeitgeist Verantwortung übernehmen. Und das garantiere ich Ihnen. Die Sozialdemokratische Partei wird jeden Tag das, was Sie hier verkörpern, bekämpfen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, und zusätzlich ist es ja noch so, man hört es ja aus der rechten Ecke wieder einmal, wenn man die Wahrheit spricht, wenn man die rassistische Politik hier noch mal zur Veröffentlichung darstellt, sieht man, dass die AfD ertappt ist. Aber Ihre Alice Weidel hat ja ganz andere Sorgen. Ihre Alice Weidel hat Sorgen dafür, dass man ihre Schnitzel wegnimmt. Wenn Sie kein anderes Thema haben, als über Schnitzel zu reden, ob man Ihnen die Schnitzel wegnimmt, von mir aus können Sie so viele Schnitzel, so viele Bratwürste, so viele Steaks wie möglich essen. Während Sie essen, können Sie zumindest nicht den Quatsch reden, den Sie den ganzen Tag hier reden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zum Schluss ist es so, dass wir noch in dieser Legislatur sämtliche Verbesserungen auch in der Sozialhilfe planen. Dafür bin ich dem Ministerium sehr, sehr dankbar, dass Sie diese Arbeit mit uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen dann schon mal ein schönes Wochenende. Glück auf und in Freundschaft.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 8344, 6275 und 7642 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Wir gehen weiter zum Tagesordnungspunkt 32.